Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Also mir ist ganz sicher besser gegangen, wo ganz am Anfang, aber die Angst hat sehr gleich da gewesen. Vor allem die Angst vor der Angst. Mhm. Oder was ist, wenn das wiederkommt? Und was ist, wenn das wieder so schlimm kommt? Oder immer, wenn es so einen kurzen Rückfall gegeben hat, ist es einfach so gewesen, Scheiße, was ist, wenn das wiederkommt? Was ist, wenn ich es nicht mehr handhaben kann?
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Laura Di Masi wächst glücklich und zufrieden im Wallis auf und erinnert sich heute noch gerne an ihre Kindheit. Aber als Jugendliche macht sie beim Kiffen eine Erfahrung, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Sie erlebt eine Panikattacke. Seither lenkt sie zwar nie mehr einen Joint an, und gleich ist ihr Leben immer heftiger geprägt vor Angst, vor dieser Angst. Sie sucht Halt im Spirituellen, fährt an von Pendeln, Karten legen und sogar mit Toten kommunizieren. Aber ihre Ängste bleiben und werden immer zwanghafter. Über ihren Weg laufen aber auch immer wieder Menschen, die ihre Hoffnung machen. Die Laura erzählt uns von den Anfängen von ihren Ängsten, wie sie sich verfestigt haben und warum sie heute trotz ihrer grossen Ängste zufrieden ist. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, dass du mithörst.
Herzlich willkommen, Laura Di Masi.
Hallo Sarah Maria, danke, dass ich da hier bin.
Ja, ich freue mich sehr, über dein Leben zu reden. Sehr spannendes Leben, sehr spannende Erlebnisse, die du gemacht hast. Mhm. Ein spannender Weg. Kannst du uns gerade ein bisschen zurücknehmen? Wir gehen chronologisch vor. Zurück in deine Kindheit. Wer bist du? Wie bist du aufgewachsen?
Mhm. Also, ich komme aus dem Wallis. Das kennt man, glaube ich, raus. Ich bin im Wallis aufgewachsen. Meine Mama ist eine Walliserin. Mein Papa ist ein Süditaliener, also er kommt von Kalabrien. Und ja, ich bin eigentlich immer liebevoll daheim aufgewachsen. Eltern, die sehr gute Liebe immer gezeigt haben. Ich habe noch eine Schwester und einen Halbbruder. Mhm. Das sind für mich zwei sehr wichtige Menschen in meinem Leben. Genauso wie auch meine Eltern.
Mhm.
Genau.
Hast du nie besondere Erinnerungen, die uns ein bisschen zurücknehmen, wie in deine Kindheit? Also ein bisschen, wie hat dein Tag ausgesehen? Was waren so besondere Leidenschaften von dir vielleicht?
Also was besonders war, ist, mein Papa hat jahrelang im Tunnelbau gearbeitet und er ist am Morgen um 4 Uhr immer aufgestanden, vor am 5. Tag angefangen zu arbeiten und wir wollten immer mit ihm aufstehen. Also sie war auch mitten in der Nacht um 4 Uhr, sie war auch wieder aufgestanden, weil einfach nur gerade mit ihm zusammen ein paar Minuten zu verbringen und dann wird er wieder weiter schlafen. Also sicher nicht täglich, aber immer mal wieder, würde ich sagen.
Mhm.
Genau. Das ist zum Beispiel eine schöne Erinnerung. Oder wie hat so ein Alltag ausgesehen? Ja, weil sie halt viel mit der Mama war. Papa hat halt geschafft. Ihre Mama war dann daheim und hat mit ihr Zeit verbracht. Ja, wir waren viel aussen mit der Mama, Spielplatzbesuch oder einfach laufen oder. Genau, das Schöne war, es wird immer das Zweite sein, meine Schwester und ich. Da wir gewohnt haben, hatten coole Nachbarn, die auch Kinder waren, zu diesem Zeitpunkt. Und da haben wir wirklich viel uns noch spielen und
sehr unbeschwert.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Schön gewesen. Also schöne Erinnerungen, wenn ich so zurückdenke.
Mhm.
Genau.
Nachher, als du 16 warst, haben sich deine Eltern getrennt.
Mhm. Genau.
Wie war das für dich gewesen?
Also es ist sicherlich eine Überraschung gewesen, aber ich glaube, mit 6 realisierst du noch nicht gerade so wirklich, was abgeht.
Also es ist Überraschung gewesen, das heisst, du hast nicht irgendwie gemerkt, dass es bei ihnen Konflikte gibt?
Oder? Nein. Also meine Eltern, die haben nie wirklich vor uns gestritten oder sind nie die Hände geklippt worden oder absolut gar nicht. Oder sie haben auch immer ein gutes Verhältnis zusammen gehabt. Nein, ich hätte nichts gehabt, nein. Ich hätte das nicht gemerkt gehabt. Papa ist da gekommen und hat gesagt, er hat jetzt eine neue Freundin und er ging jetzt hier wohnen. Und ja, das ist wie in dem Moment, hast du halt gar nicht gecheckt, was abgeht. Ich habe nur gesehen, Mama war am Flennen. Am Grennen, genau. Ja, das war für mich einfach so, ja, Papa wohnt jetzt einfach nicht mehr hier. Aber es ist wie, ja, Papa war halt viel am Arbeiten. Wenn er zurückkam am Arbeiten, ist er nachher am Abend klar mit den Kollegen abends rausgegangen. Also es ist nicht wie etwas Weltbewegendes gewesen. Du weißt, so, okay, Papa ist jetzt nicht mehr da.
Mhm.
So, Papa war ja immer viel am Arbeiten gewesen. Aber es war wie okay gewesen, weißt du, so okay.
Also er war sowieso auch viel nicht daheim gewesen, er hat sowieso auch schon viel Zeit mit deiner Mami verbracht.
Genau.
Und was hat sie dann so mit dir gemacht? Was hat sie dir ausgelöst?
Also jetzt weiss ich zum heutigen Zeitpunkt, dass das bei mir sehr grosse Verlustangst geweckt hat.
Mhm.
Weil der erste Mal in meinem Leben, der wichtigste Mal in meinem Leben, mein eigener Vater, ist einfach auch zumal schon nicht mehr da gewesen. Also er hat 10 Minuten mit dem Auto von uns entfernt wohnt. Weißt du, also es ist nicht, dass er komplett in einen anderen Kanton gezogen ist. Und wie gesagt, sehr selten. Aber sie war jetzt Wochenende bei ihm gewesen. Haben super Wochenende immer wieder zusammen gehabt. Aber ja, schon ein bisschen so, dass Verlustangst ist aufgekommen. So, dass
hast du aber damals nicht bewusst gemerkt?
Nein.
Das würdest du einfach aus heutiger Sicht
sagen. Genau. Damals eigentlich. Es hat sich, glaube ich, nicht gross geändert. Klar, es war einfach eine neue Freude da gewesen. Wo meine Stiefmütter ist und wo ich absolut ins Herz geschlossen habe über die Jahre, oder das ist eigentlich schon von Anfang an. Klar, ich war immer so ein bisschen eine rebellische Person gewesen, auch als Kind schon. Und ich glaube, ich habe das einfach so eher nicht so gefühlsmässig gewusst, dass ich mich zurückgezogen habe, aber vielleicht eher, dass ich einfach ein bisschen rebelliert habe. So, ich weiss nicht, meine Stiefmutter erzählt immer so eine ganz lustige Geschichte, wo ich bin daheim und bin einfach, ich weiss nicht, einfach aus Langweil, aus Trotz. Ich weiss auch nicht, einfach angefangen mit Filzstift ihre Wand anzumalen. Einfach so Sachen, einfach so aus dem Nix, einfach so etwas anmalen, weil einfach, ja, vielleicht ein täuschiges Gefühl, oder so, jetzt bin ich hier, bin ich daheim und da war der Papa noch am Arbeiten gewesen, oder so was mit den Kollegen.
Das ist so eine Protestart.
Das kann schon sein, ja.
Also du sagst, du warst ein rebellisches Kind gewesen?
Schon eher. Also so von der Erzählung her sagen sie ja. Ich würde sagen, ich war ein ganz normales Kind. Ja, genau.
Du hast als Jugendliche und Teenagerin auch ein bisschen experimentieren und auch ein bisschen ja, rebellieren oder einfach so, ja, hast du deinen Freundeskreis gefunden und gesucht. Was hast du dort für Erfahrungen gemacht?
Also, ich würde sagen, ich war 14-jährig gewesen, als ich zum ersten Mal Alkohol getrunken habe und Zigaretten geräucht habe ich dann schon angefangen. Und es hat sehr früh angefangen bei mir, würde ich jetzt sagen. Ja, ich war dann zum ersten Mal gelaufen, betrunken.
Danke. Wir müssen da immer wieder ein bisschen schauen, dass man die Walliser Begriffe noch übersetzen, genau, dass man die wirklich versteht. Das also mit 14 das erste Mal betrunken.
Genau.
Und was war so der Grund gewesen? Was hat dich gereizt am Alkohol oder so am Ausprobieren?
Ich habe es einfach gemacht. Es sind alle gemacht. Ich habe einfach mitgegangen, habe es auch probiert. Es war sicher lustig in dem Moment, oder? Ich habe ein bisschen vielleicht die Kontrolle ein bisschen abgegeben oder so, oder wenn du halt betrunken bist. Aber ja.
Und du hast dann auch angefangen zu kiffen? Und hast aber dort ein Erlebnis gehabt, das für dich sehr schlimm war.
Genau.
Kannst du es dort mitnehmen?
Ja, ich habe da ab und zu, also es war nicht viel, als ich gekifft habe, einfach mal, wenn die Gelegenheit gegeben hat, jemand etwas mit hatte, bin ich wieder da gewesen und habe einfach zusammen mit ihnen geräucht. Und es ist viel mal gut gegangen, bis zu dem Punkt, wo ein Tag war, wo ich mit einem Kollegen von mir einen begann. Und ja, ich hatte, wie man halt dem so schön sagt, einen Bad Trip gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich sterbe heute. Das ist, glaube ich, so wirklich sehr schlimm gewesen. Also, ich bin mir alles so zugeschnürt. Ich habe weder Hunger gehabt, ich habe weder Durst gehabt, ich habe nicht mehr richtig etwas trinken. Herzrasen habe ich gehabt. Und wirklich das Gefühl von, ich überlebe jetzt den Tag heute nicht mehr. Ich bin kurz davor, in der Ambulanz anzuleiten. Und mein Kollege ist halt einfach, er war auf dem Gusch gewesen, auf dem Sofa, und hat The Simpsons geschaut und hat gesagt, ach, wärst du voll high, Laura macht nichts, macht da nicht so gross etwas draus. Und ist dann mir das Essen holen, das Reichen holen. Genau. Aber für mich war das noch mal ganz schlimm gewesen. Mein jetziger Ex-Freund, damaliger Freund, hat ihm angeleitet und gesagt, oh, ich glaube, ich sterbe. Genau. Und ja.
Also jetzt kannst du darüber lachen, oder? Ja. Aber dann war es für dich wirklich ganz, ganz schlimm gewesen, dass du dir wirklich hast gesagt, das mache ich nie mehr, ich werde nie mehr kiffen, ich werde nie mehr Joint in die Hand nehmen.
Genau. Also das habe ich dann nachher nicht mehr. Also das war ja ein bisschen Panikattacke, die da aufkam, während dem Bad Trip. Und das hat der Chef zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal wiederholt, ohne zu kiffen, weil ich halt einfach so am Nachgrübeln war, was ist das gewesen? Warum hat mich das so, wieso hat man das so den Boden von den Beinen weggenommen? Oder es ist schon eine blöde Erfahrung gewesen, die du halt gemacht hast.
Mhm.
Du bist halt dann ein bisschen nachgeheichert und dass der Chef da nochmal so einen Panikattack hat. Ich kann dir nicht sagen, wann das war, aber später nochmal ergeben hat. Also.
Also du hast über die Panikattacke nachgedacht und hast dabei nochmal wie eine Panikattacke bekommen.
Genau.
Also eigentlich aus Angst vor dieser Angst, die du dir erlebt hast.
Genau, die Angst vor der Angst. Die Angst vor der Panikattacke. Und das hat dann halt dazu geführt, dass dann natürlich auch mehrere sind gekommen. Und halt immer wieder. Und daraus sich dann nachher auch ein gewisses Angstbild bei mir gezeigt hat. Dass ich immer wieder Angst bekommen habe. Genau. Dass es wieder könnte passieren. Und dann bist du einfach immer so dem am über das am Nachdenken gewesen. Genau. Und das ist sicher so ein bewältigendes Erlebnis in meinem Leben.
Ja. Und die Angst, die hat ja eben immer mehr so ein bisschen eingenommen, oder? Es hat dann auch einen Moment gegeben, wo in der Sommerferien eigentlich immer zu deinem Vater auf Italien gegangen. Und dann hast du einen Sommer gehabt und hast gesagt, ich komme nicht mehr mit.
Genau. Das war eigentlich genau in dem Sommer gewesen, wo ich halt auch in der Bad Trip hatte. Also es einfach in diesem Jahr. Und wir sind immer mit dem Papa im Brief Calabria gegangen, sei es vorher mit der Mama oder nachher auch mit dieser Stiefmütter. Und es ist wirklich der Punkt gekommen, wo es kurz vor dem Abfahren war, dass ich immer schon mehr kann, meine Mama daheim zurückzulassen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wenn wir auf Italien sind gefahren, war es für mich immer ein schweres Herz gewesen, dass ich gewusst habe, okay, meine Mama kommt jetzt da nicht mit. Sie ist jetzt einfach 2 Wochen lang hier und hat ihre Kinder wie nicht da oder das hat mir sehr ungenau getan für meine Mama. Und ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, ich freue mich jetzt richtig, zu meinen Grosseltern zu gehen, die wieder zu sehen. Und gleichwohl habe ich jetzt gehabt, ich will die Mama einfach gerade nicht allein ziehen lassen. Ich will, dass Mama mit ihr schmeckt. Und der Sommer ist da gar nichts mehr gegangen. Die Sachen waren zwar gewesen, die Koffer waren gepackt, Papa hat vor dem Haus gewartet. Und ich habe oben gestanden und ich habe so geflannene Wohnung. Ich habe Mama gesagt, Mama, ich kann jetzt nicht in die Ferien gehen. Ich kann jetzt nicht gehen. Und meine Schwester hat sich...
Und wieso? Also vor was hast du... Warum hast du so müssen rennen?
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe einfach Angst gehabt. Ich habe so eine Angst in mir gehabt, etwas könnte jetzt passieren. Vielleicht hat nur mal Angst, was ist, wenn so ein Panikattacke kommt? Was ist, wenn das zu Italien ist? Was ist, wenn mir da niemand helfen kann? Ich habe zum Beispiel angefangen, so ganz extrem zu denken, was ist, wenn mir etwas passiert? Weil ich aber das Gefühl von, boah, ich könnte heute sterben, hat, glaube ich, mir eine Angst ausgelöst, die ich vorher nie hatte. Weißt du, so, und das ist, ich meine, ich war 14 gewesen. Also, und die Angst, ich glaube, wo da war, dass ich jetzt könnte sterben, hat bei mir nachher angefangen zu fragen, so, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vador gehe und mir niemand kann helfen, oder so die Angst vor dem Tod ist dann so aufgekommen, glaube ich, zum ersten Mal, würde ich jetzt einmal so sagen. Und ich habe einfach Angst gehabt, dass etwas könnte passieren, wenn ich jetzt einfach in meine gewohnte Umgebung auf Italien gehe, habe ich wirklich gemerkt, okay, was ist, wenn jetzt etwas anderes passiert? Der Arzt ist nicht so gut wie die hier. Oder fließen die unten besser? Ich habe keine Ahnung, ich war ein Kind gewesen. Also ich war Teenager gewesen, weißt du, so. Und
das hat dann auch viel ausgelöst, oder? Jetzt bei deinem Umfeld, dass du dort irgendwie verweigert hast oder dass die Angst dort so gross war.
Ja, also meine Schwester, jetzt müssen wir darüber lachen, wenn wir darüber nachdenken, aber in dem Moment hat sie mir eine Schwesterschaft gekündigt. Sie hat gesagt, du bist nicht mehr meine Schwester und es ist wirklich in dem Moment sehr heavy mit mir umgegangen. Ich habe selber nicht gewusst, was in dem Moment bei mir vorgeht. Und sie hat es ja auch nicht wissen, wenn ich nicht weiss. Alle haben einfach das Gefühl gehabt, dass ich nicht gehen will, weil ich mit meinem Freund die Zeit verbringen wollte, also der Ex-Freund. Und das war auch die Aussage von meinem Papa. Ja, du kommst nicht, weil du willst lieber mit ihm Zeit verbringen, wo am Britz kommen und die Grosseltern zu besuchen. Und ich selber hatte so gestanden und habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich meine, für mich war das auch komisch gewesen. Warum will ich jetzt nicht auf das Italien bringen? Ich freue mich doch jedes Jahr immer so auf die Sommerferien mit ihnen. Das ist einfach nicht gegangen.
Und dein Vater hat dann wirklich gesagt, so, Laura, das musst du jetzt abklären.
Ja, also es ist sicher darum gegangen, so geht das nicht weiter, das musst du sicher abklären. Und dann hat ja die Mama eingegriffen und hat gesagt, komm, wir gehen mal zum Doktor, mal schauen, was bei dir los ist. Sie war zu meiner Ärztin gegangen, die ich damals hatte. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt immer noch 14. Meinst du mir so, ja, Laura, ich glaube, du bist schwer depressiv. Du musst Medikamente nehmen. Und ich, 14, gehöre zum ersten Mal schwer depressiv. Was ist das?
Mhm.
Oder? Von an mich, aber dort hat es geheißen, hey, ich überweise dich zum Psychologen. Dann bin ich ins PZO Oberwallis gegangen. PZO.
PZO.
Psychologisches Zentrum. Ich glaube, so etwas. Oberwallis. Ja, genau. Ja.
Die hat mit dir geredet und hat gesagt, und hat dir so eine gewichtige Diagnose gegeben, schwere Depression. Ja. Du bist 14 gewesen.
Ich war 14 gewesen, genau.
Ja.
Und mit dem bin ich heimgegangen. Mhm. Mit einem Termin beim Psychologen und mit einer Diagnose von schweren Depressionen und Antidepressiva, die ich so lange abholen musste, in einer Apotheke.
Mhm.
Und
was hat das mit dir gemacht? Also hast du gefunden, ja? Könnte mir helfen? Oder hast du gefunden, hä? Also.
Ja, also es ist krass gewesen. Ich habe einfach mal nicht gewusst, was sind denn Depressionen. Man hat doch einfach so umgangssprachlich gesagt, ja, du bist voll depressiv. Aber was das wirklich heisst, habe ich keine Ahnung gehabt. Bin ich mich halt ein bisschen heimgegangen informieren und wenn ich das gesehen habe, schon heavy gewesen.
Mhm.
Zu sehen, was schwer depressive Menschen so für Lebensarten haben, oder? Also es ist nichts, wo man doch einfach so durch ein kurzes Gespräch von 5 Minuten kann sagen, oh, das hast du jetzt.
Mhm.
Das ist der Zeitpunkt, wo ich zum Psychologen gegangen bin. Da hat der Psychologe gesagt, ja, das hat wirklich, oh, ja, bist ein paar schwer depressiv, das stimmt das aber, wenn sie das sagt.
Also er hat das eigentlich bestätigt, der
Genau, aber ohne wirklich richtig darüber zu reden.
Und wie bist du das nachher angegangen? Also hast du dann eine Hilfe bekommen? Hast du eine psychologische Therapie
Also ich gemacht? Ich hätte sollen weiter zum Psychologen gehen, ja. Ich bin ein paar Mal noch gegangen, aber es sind halt so die therapeutischen Ansätze mit Konfrontation oder lenk dich ab, wenn Angst kommt.
Mhm.
Schau in den Räumen und zähl auf, was alles weiss ist oder was alles grün ist. Da habe ich gemerkt, dass ich mich gar nicht auf das konzentrieren kann.
Also es hat eigentlich nicht geholfen, da hast du wie keine Hilfe gefunden.
Ja, genau.
Um damit umzugehen.
Nein, nicht wirklich. Nein. Mhm. Bis zu einem Zeitpunkt, wo ich da halt mir sonst einfach Hilfe gesucht habe. Ich habe noch ein Zahnstudium gemacht, weil ich in der ganzen Angstphase nicht mal gewusst habe, was ich überhaupt will machen, so oder was. Es ist mir halt immer wieder schlechter gegangen. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt, es ist einfach wirklich so eine prägende Person in meinem Leben gewesen, und zwar meine damalige Schwiegermütter, die hat angefangen, zu pendeln über Globuli. Ich glaube, das kennt man sicher, so die Globulis.
Das sind so kleine Kügel, oder?
Homöopathische, so Kugeln.
Die man einsetzt, je nachdem, was man eben für Probleme hat oder Gebrechen hat.
Genau.
Und das heisst, sie hat pendelt über denen?
Ja, sie hat einfach ein Buch gehabt, wo über die ganze Globuli-Zusammensetzungen alles drinstanden hat. Und sie hat einfach, ja, pendeln, wie erkläre ich dir jetzt pendeln, bitte schön. Sie hat über das Buch ihre Kette, wir sagen jetzt einfach mal, dass sie eine Kette hatte, oder ihre Pendel, und sie hat einfach ihre Hand über das Bild gehabt, mit dem Beschreib nebendran, was da gestanden hat, von den Globuli-Orten, und hat einfach da ihre, ja.
Je nachdem, wie sich das Pendel bewegt, hat es geheißen, das ist das, was du musst nehmen, oder das ist das, also sie hat.
Genau. Mhm. Und ich weiss noch, ich habe ganz fest Mühe gehabt, mit allein zu Hause zu sein. Allein zu Hause zu sein war für mich einfach so verbunden gewesen mit ganz vielen Nachdenken. Voll in meinen Gedanken zu sein. Keine Ablenkung zu haben. Und wirklich.
Und eben dann auch in diesen Ängsten, oder?
Ja,
wenn du
genau.
In deinen Gedanken bist.
Ja.
Und dann bist du dann eben auch viel zu ihr gegangen, oder? Also, wo du nicht mehr zu Hause alleine sein wolltest, bist du viel zu dieser Schwiegermutter, also Mutter von deinem damaligen Freund.
Genau, genau. Ja, ich war sehr viel bei ihnen daheim. Sie war viel daheim und hat dann so mit euch, wenn ich zum Beispiel nicht in die Schule gegangen bin, weil ich so Angst überladen war, oder meine Mama zum Beispiel bis um 6:30 gearbeitet hat, bin ich einfach nach der Schule eine Prüfzeit heimgegangen und einfach da meine Zeit verbringen.
Mhm.
Genau.
Und mit dir hast du noch viel über so Naturheilpraktiken geredet oder hat dir da viel darüber erzählt? Oder?
Ja und nein. Also schon hat mir aber da die Globuli da gependelt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur eine ganz starke Angina gehabt, wo mir wirklich so der Hals seitlich so richtig wie so eine Kugel rausgeheichert hat.
Mhm. Und da bist du nicht zum Arzt mit der Angina?
Mal, ich bin zum Doktor gegangen, habe Antibiotika bekommen und da hat sie gesagt, ja, Laura, das hängt aber mit deiner Depression zusammen, das ist so in dir gekommen. Und ja, ich habe die Antibiotika genommen, eine Woche lang, und das hat gar nichts gebracht. Also es ist sogar gleich geblieben und ein bisschen mehr angeschwollen. Dass ich dann nach einer Woche nach dem Antibiotika nochmal zum Doktor gegangen und dann hat sie gesagt, oh ja, Entschuldigung, das ist ein pfeiferisches Drüsenfieber, das ich habe. Ich habe ein anderes Antibiotika bekommen, nochmal 10 Tage. Und das habe ich dann genommen und das ist dann wirklich auch besser gegangen.
Mhm. Du bist aber dann gleich irgendwann zu einer Naturheilpraktikerin, oder?
Genau.
Warum hast du dort immer mehr Hilfe gesucht?
Genau, ich habe mich bei meinem Psychologen nicht mehr so wohl gefühlt.
Mhm.
Dass einfach nur darum gegangen, Diagnose zu geben.
Mhm.
Ich hatte Angst vor Diagnose. Ich wollte das nicht. Und weil ich einfach schon so eine ganz tief sitzende Diagnose bekommen habe, angeblich. Oder etwas, was über mich selber schon gesprochen wurde, wo ich denke, schwer depressiv mit 14, das ist einfach krass. Ich wollte wirklich nicht mehr zum Psychologen gehen.
Mhm.
Und da hat mir meine Stiefmütter gesagt, nein, nicht meine Stiefmütter, meine Schwiegermütter, damalige Schwiegermütter, so. Ich sagte, hey Laura, ich kenne den einen, und hat mich da bei ihr angemeldet. Und so bin ich da zu Zira gegangen. Und,
Und hast du dort eigentlich mehr Hilfe gefunden als Psychotherapie, oder?
Absolut, ja. Absolut,
inwiefern?
Ja, also ich kann ja gleich reden über die Anliegen, die ich habe. Und ich habe halt einfach wirklich so, es einfach wirklich mal zurück. Es ist wirklich so die erste Person, die mir wirklich mal zurückgelassen hat. Die einfach als, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, als Therapeutin da geguckt hat.
Mhm.
Oder mein Umfeld hat mir immer zugelassen, wenn ich geäussert habe, was ich habe, aber kein Mensch gewusst hat, was das ist.
Mhm.
Und das hat mir so gut getan. Einfach zu wissen, hey, ich kann mal erzählen, also mir wird zugelassen. Und ich habe dann nachher auch mit Bachblüten zusammen geschafft. Das hast du mir da die Mischung gemacht mit diesen Bachblüten.
Also das heisst, du hast dich dort wirklich verstanden gefühlt, oder?
Absolut.
Und gehört gefühlt. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, das ist... Du findest dort wie Antworten oder wie wirst du handlungsfähig für das, was du brauchst, wirklich?
Ja, es hat mir einen Halt gegeben. Mhm. Ich wusste, ich bin mit dem, was ich jetzt gerade durchmache, wie nicht allein.
Mhm.
Und es hat mir halt wirklich etwas gebrungen.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Und
also was hat es dir denn gebrungen? Also eben ein Halt und eine Sicherheit?
Ja.
Oder hast du gemerkt, dass deine Ängste abnehmen? Wirklich?
Ja, also Step by Step muss ich sagen, ich bin ja da, ich glaube, wenn wir nach 2 Wochen wieder gegangen, also wenn wir 2 Wochen Abstand drücken nach jedem Termin und es hat mir wirklich angefangen, auch gut zu tun.
Mhm.
Auch mit den Bachblüten habe ich keine Ahnung, ob das die Auswirkung war von den Bachblüten oder von den Globuli, die ich noch genommen habe. Aber ich habe gemerkt, okay, da drin, da steckt etwas.
Mhm.
Das hilft mir.
Mhm.
Genau.
Und du bist ja wirklich immer tiefer rein, oder? Du hast Bücher angefangen
zu
lesen.
Mhm.
Hast mehr und mehr Leute kennengelernt, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
Genau. Am Anfang war es sicher so ein Thema, ein Buch, wo ich gedacht habe, ja cool, dass ich jetzt von dem, wie ich lernen kann, für mich selber etwas. Und dann auf einmal schon nicht so das Bedürfnis gehabt, ich will das euch kennen.
Mhm.
Nicht um zuerst so die Ausbildung zur Naturheilpraktikerin, aber einfach das mit dem Pendeln, das hat mich voll cool gedacht, oder? So, hey, das ist etwas, ja, etwas, was sie euch bringt, oder? In meinen Augen damals.
Du hast ja auch mal ein Medium besucht, oder?
Ja, also nicht bewusst, sondern ich habe einen ein Lager gehabt, bei der Post, wo ich die Lehre gemacht habe. Und in diesem Lager war eine da, die als Medium war, also vielleicht kurz Geschichte vorher. Ich habe ein anderes Medium kennengelernt vorher. Da habe ich von dem ganzen, also von dem medialen Zeug noch nicht so viel gekannt. Ich habe so einen Krampfader bei meinen Beinen. Und der schaut, ich war so am Spielen mit seiner Tochter. Er war schon mal in einem vertrauten Rahmen. Und dann meinte er mir, oh, du hast ein paar Krampfadern. Und dann sagte ich, ich habe das von meiner Mama. Und dann meinte er mir, nein, das hast du von deiner Oma, von deiner Mamas Seite aus. Und ich bin so stehen geblieben, weil ich habe meine Oma nie kennengelernt. Sie ist, bevor sie auf die Welt kam, sie schon einmal verstorben gewesen. Und ich habe gewusst, dass meine Mama sehr, sehr ähnlich ist zu ihrer eigenen Mutter. Da hat meine Mama dann später angeleitet und hat gesagt, Mama, hat die Oma Krampfadern gehabt? Und dann hat sie gesagt, ja, wieso fragst du mich das? Ich so, nur gerade so wollen wissen. Und ich habe gesagt, wie kannst du das wissen?
Mhm.
Oder man könnte jetzt sagen, Krampfadern ist etwas, das kannst du auch vererbt bekommen oder so. Weiß nicht.
Und das hat dich fasziniert, dass jemand so etwas kann wissen kann,
ja,
ohne dich zu kennen.
Genau, an dem Tag habe ich ihn sogar noch gefragt, ich will das euch kennen. Und dann hat mir gesagt, Laura, ich spüre das aber bei dir nicht. Das ist wie so ein Gab, den du hast. Genau.
Ja.
Und ja, das war für mich eigentlich klar gewesen. Es war sicher so ein Wunsch gewesen, aber ich will das euch kennen. So mit, mit der unsichtbaren Welt
Kontakt. Hause,
ja, schon fast, ja. Genau, es hat mich einfach da voll begeistert, das ganze Zeug. Weil es einfach so voll mein Thema war, oder? Das, ja. Und, aber später darauf, wenn ich dann mein Postlager hatte, habe ich da aber nur eine kennengelernt, wo halt einfach euer Medium war. Und sie schaut mich an und hat gesagt, dich will ich in einer Gruppe haben.
Kannst du vielleicht noch schnell erklären, was heisst das Medium zu sein?
Ein Medium zu sein ist Kontakt öffnen in die unsichtbare Welt, mit Toten kommunizieren, mit Geisterkommunikation. Und ich glaube, da gibt noch viel, viel mehr drin, ins Mediale. Aber ich glaube, also der Hauptpunkt von dem ist wirklich, aber den Kontakt zu haben, das Feinfühlige in die unsichtbare Welt.
Mhm.
Genau.
Und da bist du in ein Lager gegangen, das war die Köchin, glaube ich, von diesem Lager, gell?
Genau.
Die hat dich gesehen und die hat gesagt, die will die bei mir in der Kochgruppe haben oder in der Küchengruppe.
Genau. Genau. Und ich bin so, ja, cool, oder? Dann muss ich nicht den Beruf arbeiten, sondern ich kann einfach in der Küche sein und Essen vorbereiten. Und dann sind wir einkaufen. Ich bin dann nachher in der Küche dann wieder mit ihr gestanden, mit dem fertigen Einkauf. Und dann meinte sie mir so, Laura, ich sehe in dir ganz grosses Potenzial. Und bei mir ist etwas geklappt. Ich habe gedacht, hey, so cool. Endlich, es von da. Meine Zeit hat angefangen. Vorher war ich einfach zu jung. Und jetzt bin ich, ich kann nicht, also ich war schon 17, 18 vielleicht dort. Jetzt geht es bei mir richtig los, oder?
Ja, und was hat das dann bedeutet für dich? Also wie ist denn dann losgegangen? Ist es wirklich losgegangen?
Also ich würde einfach sagen, ja. Es ist da wirklich losgegangen, weil die Nacht habe ich wirklich in der Nacht drin so Präsenzen wie wahrgenommen.
Was heisst das?
Also Präsenz wahrgenommen ist, mir war immer so kalt gewesen. Mir ist immer so ein kalter Schauer, wenn ich gerade vor mir schlafen war, so über meinen Körper gegangen. Und ich war eigentlich recht warm angelegt gewesen für das Schlafen, plus Decke, Schlafsack. Und ja, das ist einfach die ganze Nacht so weitergegangen. Und der Tag darauf schaut mich die Köchin Anna und sagt mir, oh, du hast aber nicht gut geschlafen. Und dann habe ich so einen Kopf hin, so, hast du schon Augen gesperrt? Dann habe ich so, was gespürt? Ja. Dann hat sie halt erklärt, oder dass der Kaltschauer, wo ich kam. Ich so, ja. Also, wieso weißt du das? Und sie so, das sind die Toten, Laura. Du spürst die Toten. Und ein kurzer Moment von Angst. Ich spüre die Toten. Zurück zu dem Medialen. Ah, oh, cool, ich spüre die Toten, oder? So, ich bin eine von denen. Ich bin jetzt jemand. Da ist es einfach losgegangen mit wirklich immer mehr mich, also vor allem auf die Präsenzen mich zu achten vor allem. Oder es ist sehr gegangen, wenn ich da heimgegangen oder im Autofahren war, dass ich einfach das Gefühl hatte, hey, da ist einfach eine Präsenz. Und Sie hat mir auch gesagt, hey, so und so musst du dich wegschicken.
Wegschicken? Ja. Hat sie gesagt, muss
genau.
Wissen.
Ja, ins Licht schicken. Also weg von mir, aber ins Licht leiten. Weil ich bin ja wie so das Portal, wo ich von dem Lara, wo sie jetzt sind, ins Licht schicken. Mhm. Genau. Was also immer das Licht damals verschieben bedeutet.
Also sie hat dir wirklich auch konkret gesagt, was du, wie du dich musst verhalten, was du mit dem musst machen in diesen genau. Situationen.
Genau.
Aber die Ängste und Panik sind dann gleich auch immer wieder zurückgekommen, oder? Also du hast Phasen erlebt, wo es wie besser gegangen ist, aber es hat dich gleich immer wieder starke Angst und Panik gepackt.
Genau. Also auch während der ganzen Zeit, wo ich das neue ganze Zeit kennenlernen, ist also mir ist ganz sicher besser gegangen, wo ganz am Anfang, aber die Angst hat sehr gleich da gewesen. Vor allem die Angst vor der Angst.
Mhm.
Oder was ist, wenn das wieder kommt? Und was ist, wenn das wieder so schlimm kommt? Oder immer, wenn es so eine kurze Rückfall gegeben hat, ist es einfach so gewesen, Scheiße, was ist, wenn das wieder kommt?
Mhm.
Was ist, wenn ich das nicht mehr handhaben kann?
Und du hast ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Du hast dann so Kakao-Zeremonie gemacht.
Genau.
Du hast eine Hypnose-Ausbildung gemacht.
Genau.
Du hast dich immer mehr eben tiefer eingelesen
genau.
in Sachen. Und dann hast du so einen Selbstfindungstrip gemacht. Das war mhm. auch recht ein Trend gewesen in dem Umfeld, oder, wo
genau.
du dich drinnen bewegt hast. Was war so das Ziel gewesen auf diesem Selbstfindungstrip?
Ich habe gesagt, ich will jetzt endlich meine Wahrheit kennenlernen. Jetzt bin ich schon so lange in dem angstgetriebenen Ich unterwegs. Jetzt will ich so die in meinem vollen Potenzial Laura kennenlernen.
Mhm.
Und ich habe eine Woche mit meinem Freund, also ja, mit meinem Freund zusammen Ferien gemacht und bin dann noch weitere zwei Wochen allein in die Ferien gegangen. Wie aber was ist, wenn etwas passieren kann, war halt gleich nicht mehr die Angst gewesen. Das heisst, ich bin jetzt nicht, wie es also die meisten machen, auf Indien gegangen, da zu einem Schaman oder ich weiß auch nicht, oder so weite Reisen machen. Nein, ich bin einfach in mein Heimatort gegangen, in Calabria. Zuerst an einem Ort, wo ich noch nie war, wo ich einen Kollegen getroffen habe und wo auf dem Wallis ist und ein paar Tage da war mit ihr. Und dann bin ich da in mein Dorf gegangen.
Mhm.
Aber einfach, wie niemand gesagt hat, dass ich da bin, einfach damit ich wirklich so alleinzig da bin. Also einfach nochmal, ja, ich würde sagen, eine Herausforderung war, auch alleinzig da zu sein.
Mhm.
Und in einer Nacht habe ich auf einem Camping übernachtet. Ich habe da so, ich habe das Zelt mitgekriegt, ich bin im Auto gegangen, ich habe gesagt, da, wo ich anhalte, halte ich an, da schlafe ich einfach.
Mhm.
Und einfach, ja, auf dem Camping habe ich so ein kleines Häuschen bekommen. Und ich bin am Nachmittag bin ich kurz eingenickt, habe geschlafen und habe so einen Traum gehabt, wo ich im Traum drin gecheckt habe. Ich bin am Träumen, aber ich habe nicht mega erwachen.
Mhm.
Schlafparalyse, glaube ich, nennt sich das. Und das hat mir sehr fast Angst gemacht, dass ich meiner Kollegin geschrieben habe und habe gesagt, hey, ich bin voll zu Calabria und so. Wie sieht es aus, wenn ich treffe? Und dann hat sie gesagt, Clara, komm doch zu mir heim wohnen. Und schon da etwas zu holen. Und dann bin ich zu ihr heimgegangen. Da war nur eine andere Kollegin von ihr da, die ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt habe. Und dann war eigentlich die ersten zwei Wochen, oder nicht mehr ganz zwei Wochen, aber zusammen da verbrungen.
Mhm.
Und nachher sind wir in ein Restaurant gegessen. Wir laufen da ein, halt so offen und freudig, wenn ich halt so bin und zum Spass machen. Sehr extrovertiert aber. Und da steht ein Kellner. Und ich sehe nur, wie er mich anschaut. Und ich habe gedacht, also, der schaut einfach so in die Runde, schaut auch mich an, meine Kollegin an. Und ich habe gedacht, oh, der schaut aber komisch. Mhm. Und dann sind wir gegessen und er ist ein Tisch bedient. Und später kommt er und meint, ich muss im Fall mit dir reden.
Mhm.
Dann habe ich dann mich auf das Gespräch mit ihm eingelassen. Und das Gespräch ist sehr lang gegangen. Und das Gespräch war sehr intensiv gewesen. Und zwar hat er angefangen zu erzählen über Gott.
Mhm.
Ein Thema, das für mich tabu war. So, ich bin Esoterikerin. Ich bin als andere, die an Gott glaubt. Es gibt einen Gott, es gibt die Göttlichkeit, auf jeden Fall.
Mhm.
Aber nicht Jesus.
Mhm.
Nicht Gott, nicht Jesus, nicht so, wie es die Kirche lebt. Und er hat mir erzählt, er betet seit Jahren. Er hat zu dem Zeitpunkt seit Jahren für jemanden betet, der noch nicht im Glauben ist.
Mhm.
Und ich bin dann am Brick gelaufen, hat er gesagt. Und das war für mich so klar gewesen. Ich bin so in der Mitte gelaufen von der Kollegin und habe gesagt, oh, die dann in der Mitte kommt, das ist die. Für die habe ich ein Jahr lang gebetet. Und mit der suche ich heute das Gespräch und erzähle ihr von Jesus. Dann habe ich gesagt, du bist schon ein bisschen komisch im Fall. Also mhm. was, du hast für mich gebadet, du kennst mich nicht. Und es war eine komplett neue Welt für mich gewesen, so.
Mhm. Und du hast es auch wirklich abgelehnt, das hat dir überhaupt nichts gesagt. Und mhm. bist weitergegangen nach dem Abend und bist eigentlich eben immer noch tiefer in die Esoterik rein.
Genau.
Bist du irgendwann nicht zum Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, irgendwie bringt es nicht, oder?
Mhm. Es ist ein Punkt gekommen, wo es mir mit der Angst noch mal krasser schlecht ist gegangen. Und ich habe alles gemacht, wie sonst auch immer. Wenn, ja, aber mit dem Pendeln, mit Tarotkarten oder so Steinchen, die energiereinigend sind. Und es hat mir nichts mehr gebracht. Meditieren, autogenes Training, das Yoga, das hat mir nichts mehr gebracht. Es ist mir immer schlechter gegangen, wieder mit der Angst. Und ich habe dann nach einer Woche krankgeschrieben gewesen. Ich bin dann wieder zur Ärztin gegangen und hat gesagt, Laura, das ist deine schwere Depression, die ist halt immer noch da. Und Depressionen, das Wort liest heute noch so Angst in mir aus. Mhm. Oder?
Wieso? Also was löst sie dir aus?
Ja, Depressionen, das ist für mich auch so, ich habe mir halt das ganz schlechte Bild von Depressionen auch geeignet, wenn ich das zum ersten Mal gehört habe. Oder ich habe den Wunsch, wenn ich mir das zum ersten Mal gesagt habe, dass ich depressiv bin, oder siegen, unglaublich. Bin ich so emotional abgestumpft gewesen. Oder? Und weil ich so fest in der Angstphase war, dass ich emotional einfach von Gefühlen und so komplett, trennen, genau. Mhm. Ja, es mhm. liest einfach heute noch ein bisschen, ich habe einfach nicht gerne das Wort Depressionen.
Mhm.
Genau, es ist einfach ein bisschen Angst damit verbunden.
Du hast dann nochmal Kontakt gefunden mit einer Person,
mhm.
die dich in eine andere Richtung geleitet hat.
Genau. Einmal so einen erschneidenden Punkt. Also wir im Wallis, wir kennen einander eigentlich alle zusammen sehr gut. Man kennt sich einfach, vor allem die so den Jahrgang ungefähr gleich haben. Oder ein paar Jahre, ein Brief und ein Brief. Und ich habe einige gesehen auf Facebook mit so Rastahaar. Und so Rasunoblüma hat uns gesehen, voll wie das Hippie. Ich habe echt, yes. Irgendetwas in mir gesagt, schreib die an. Tu die Anfrage, Freundschaftsanfrage. Die kann dir weiterhelfen. Ich habe genau gewusst, ich kann mir weiterhelfen. Ich habe also wirklich geglaubt. Und das zu dem, ja, ich habe geschrieben, ich so, hey, im Fall mega sympathisch, das mein Profilbild, hat das auch mal sagen. Und sie schreibt mir zurück, hey, sehr sympathisch von dir, merci vielmals für das Kompliment, weil wir uns schon mal treffen.
Mhm.
Ich dachte, hey, ja voll, auf jeden Fall. Und wir sind dann wirklich zu dem Treffen gekommen. Wir haben getroffen. Ich habe sie da zum ersten Mal kennengelernt. Ich habe gedacht, hey, voll die coole Frau, so mit den Rastas und so. Ich habe immer schon Rastas wollen. Und ich bin da, wir sind da jetzt, im Wallis haben wir so einen kleinen See oder so eine Gilla. Wir sind da einfach ein bisschen am Wasser sein. Und dann erzählt sie mir davon Jesus. Ich habe gedacht, das kann es doch nicht sein. Schon wieder eine. Ich will das nicht. Das zieht mir nichts. Ich will nichts von dem Jesus wissen. Und dann kommt noch zu laufen ein Typ, den ich kenne, der muslimisch ist aufgewachsen. Und er grüßt einfach meine Kollegin da und hat eine Bibel in der Hand. Und ich war voll geschockt, so wie, was, du hast eine Bibel in der Hand? So, du bist doch Muslim. Das Jahr, er sei halt am Konvertieren. Ich dachte, nein, Jesus Maria, nein, mach das nicht. Das sind nicht die richtigen Wege. Der richtige Weg ist das Universum.
Und das war für dich klar gewesen, dass es da, also mit Gott und all dem, das ist absolut der falsche Weg.
Ja, genau. Mhm. Das war für mich einfach klar gewesen. Ich wollte nichts von dem wissen oder nichts mit dem zu tun haben. Ich habe erzählt, Leute, hört mal wirklich zu. Mit der, also Leute, Bibel gibt es ja Sünden, oder? Und wenn ich mein Leben anschaue, wie ich das bis jetzt gelebt habe, sei es das, was Drogen, also Sucht und so angeht, Männer, also diverse Sachen, oder? Da bin ich auch voll der Sündenmensch. Da sage ich, Leute, wer soll ein Gott, wie es in der Bibel steht, mir bitte schön das alles können vergeben. Das kann doch gar nicht möglich sein. Das funktioniert, ihr glaubt dann etwas Falsches. Und er, es war schon der ganze Tag ein bisschen Wind gewesen, und er hat schon seine Bibel offen gehabt, und da war jetzt eben da ein paar Seiten um. Und er hat einfach gerade, er hat mir etwas vorlesen. Nimmt die Bibel, fährt auch etwas lesen, anstatt direkt zu umblättern. Und dann meint er, oh, spannend. Und dann ist dann still gestanden. Ich hatte keine Ahnung dahinter, wo das gestanden ist. Hat mich damals gar nicht interessiert. Wo in der Bibel ein Vers steht, und deine Sünden seien dir vergeben.
Mhm.
Und ich habe in dem Moment nur kotzen. Mir ist so übel geworden. Ich habe das einfach gar nicht wahr haben. Dass das könnte wahr gewesen sein.
Mhm.
Oder so, gedacht, ja, ja, der Wind und ja, ja, weißt du, so. Wir waren dann ein bisschen da gewesen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen heim. Ich habe nicht mehr über den Gott reden. Mhm. Das ist ganz anstrengend gefunden. Und meine Kollegin mit der Rasta hat dann mich noch eingeladen in einen Jugendgottesdienst für nach dem Sommer. Das war alles so im Sommer, so im Mai. Und der Gottesdienst war so Ende, Mitte September. Ich dachte, okay, merci für die Einladung, aber ich komme einfach ganz sicher nicht.
Mhm.
Und
es ist dir aber nicht aus dem Kopf, oder? Der ganze Sommer ist der Gottesdienst nicht aus dem Kopf. Und auf irgendeine Art und Weise bist du in diesem Gottesdienst nachher gelandet.
Ja.
Du hast gewusst, so hat es heute.
Ja.
Ich gehe doch dorthin.
Es war schon mal Sonntag und ich habe mich daheim mal zweggemacht, weil ich gewusst habe, ich gehe da. Aber in mir hat sich alles dagegen gewehrt, da zu gehen. Aber ich habe gewusst, ich gehe. Und aber wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ich bin sehr eine extrovertierte Person und ich habe kein Problem, in manchen Menge zu stehen und zu sagen, hallo, ich bin Laura und einfach mit jemandem zu reden. Ich bin da gekommen und ich habe kein Wort rausgebrungen. Einfach ein Hallo zusammen und bin ich sage echt, ich bin tätowiert. Ich sehe ganz anders aus als Christen. Das, ich hatte so ein Bild von Christen, wie die Johannes und uns gesehen. Ich dachte, ich bin tätowiert. Ich weiß auch nicht, ich habe es ganz anders auftreten. Ich habe meine Steine und so. Das wird ganz komisch sein. Aber alle waren mega freundlich. Sie weißt so, hallo und schön bist du da. Dann kommt nur mal eine sehr, sehr wichtige Person, die mich da anspricht und sagt, ich bin sicher neu hier. Und ich habe gesagt, ich zum Glück hast du mich gerade angesprochen. Weil sonst, glaube ich, wäre gerade gegangen. Da hat sie mir ihre vier Kinder vorgestellt. Und zu einem anderen und die letzte war ihre älteste Tochter, die heute eine Herzenskollegin von mir geworden ist.
Also das sind die Kontakte, die du behalten hast, wo du dich immer wieder auch mit der Kollegin mit der Rasta hast. Hast du dich weiterhin getroffen?
Ja, genau. Ja. Ja,
obwohl sie nicht mehr durch so abgestossen
genau,
hat, die Themen.
Genau.
Ist ja auch noch spannend, oder? Ja. Irgendetwas hat dich gezogen, irgendetwas hat dich abgestossen.
Genau. Aber das, was mich gezogen hat, war wie stärker gewesen, als das, was mich abgedingst hat. Weil, also wirklich, kann man sagen, ich will zwar nichts von dem Gott wissen, aber es ist interessant, was die erzählen.
Und wie ist es zu dem Punkt gekommen, wo du hast gesagt, hey, doch, es ist etwas für mich und ich möchte mich da in den Glauben treiben?
Also ich glaube, es einfach, durch das ich einfach erfahren habe, wie schön was der christliche Glaube wirklich ist, oder? Dass zu errettet sein, dass du musst im Fall nichts tun, für das, dass du, wie gesagt, errettet bist. Sondern er ist gestorben am Kreuz und durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch das, was er da vollbracht hat. Und das ist für mich so eine Information gewesen, das weisst du. Ich bin im Wallis aufgewachsen, katholischer Kant, das weiss man. Jesus ist gestorben, meine Sünden sind vergangen. Ich kann einfach sie, meine Sünden bekennen. Also, aber es ist, ich glaube, es ist einfach zum ersten Mal so ins Herz gegangen. Aha, er ist ja für mich gestorben. Weil wenn ich die einzige Person auf dieser Welt war, hätte ich das genauso gemacht. Einfach aus purer Liebe, einfach die Gnade. Ich kann das selber, ich kann nichts machen, für so geliebt sein. Ich kann keine Leistung erbringen. Und es hat einen Punkt, also ich würde jetzt nicht sagen, es hat der Moment, Aha-Moment gegeben, ich habe, ich will das alles hinter mir lassen und voll Gott nach. Es war immer so ein Hin und Her gewesen, so, das mit dem Jesus und Gott, das fällt mich auch interessieren, aber ich will das, wenn ich kenne, so wie nicht wegtun, weil ich weiss, weil wenn es, ich kann nicht, also du kannst nicht zwei Götter dienen.
Mhm.
Ich kann nicht Gott sagen, hey, meine Aufmerksamkeit kriegt voll dir, aber nachher hier noch weiter pendeln.
Und gleichzeitig hat es dir sehr viel Halt gegeben, oder? Es war die bisherige Halt gewesen.
Genau.
Viel
durch
Zeit.
Meine Angst, oder? Oder ja. Das hat mir alles zusammen Halt gegeben für die Punkte im Leben, wo es mir schlecht ging. Also, was mache ich jetzt? Gebe ich mich komplett etwas im neuen Haar, das sagt, ich bin dein Heiler? Oder bleibe ich auf meinem gewohnten Ding, wo mir immer wieder ein bisschen geholfen hat, aber wo mir nie die Freiheit gegeben hat, wo mir ich habe nie heilig erfahren, wenn ich da drin war mit dem Sachen, die ich gemacht habe. Du lernst etwas Neues, das wendest du an und nach der Zeit brauchst du wieder etwas Neues, weil das, was du bis jetzt gemacht hast, langt wie nimmer.
Mhm. Was ist denn, also eben, du hast ja in entschieden, okay, ich lasse das hinter mir, ich gehe das Risiko quasi ein. Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist der Entscheid, den du getroffen hast?
Der Entscheid war, als ich gesagt habe, ich kann nichts verlieren. Wenn das nicht der Fall ist, ich kann ja immer noch zurückgehen. Das Universum ist ja nicht beige, wenn du mal weg bist. Oder weißt du, was ich meine? So, ich probiere es jetzt einfach einmal. Und dann habe ich gesagt, ich verbrenne sinnbildlich. Also ich habe wirklich alles verbrennt, was ich jemals gekauft habe. Es sind sehr viele tausende Franken verbrennt worden. Von Ketten, Steinketten, Steine, Ausrechnungsgeschichten, alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ich habe alles in einen Topf getan und ich habe alles verbrannt. Ich habe gesagt, komm, ich kehre jetzt dir, Jesus. Ich will dich mal kennen, ich will dich mal wirklich ausprobieren.
Mhm. Und was hat das ausgelöst?
Sehr viel Angst. In mir drin war sehr viel Chaos gewesen. Oder? Das Gewohnte zu verlassen und in ein Neues zu gehen. Aber eine immense Freude war da. Freude auf das, was wir kommen. Weil ich gewusst habe, ich habe so mein Umfeld angeschaut. Ich habe mir schon ein kleines christliches Umfeld aufgebaut. Auch in der Gemeinde, wo ich gehe. Ich habe gesehen, wie es ihnen halt so geht. Wie sie mit schweren Situationen umgehen. Ich habe mir im Leben viel erzählt. Und ich habe gedacht, die Hoffnung habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie die Hoffnung verspürt, die sie da mir gegeben oder gesagt haben.
Also was für eine Hoffnung kannst du dir beschreiben?
Auch wenn alles schlecht ist, haben sie gleich noch das Vertrauen, dass alles gut kommt. Und nicht, weil sie etwas machen müssen für das, sondern weil Gott so ein guter Gott ist, weil Gott so gnädig ist und weil Gott, ich meine, wenn Jesus auf die Welt ist gekommen, er hat so Bedürfnisse gehabt mit den Menschen. Er ist nicht die ganze Zeit gekommen, hat Wasser gespalten oder ist auf Wasser gelaufen oder ich weiß doch auch nicht. Oder das meiste, was er gemacht hat, ist, er hat Menschen geheilt.
Würdest du so sagen, du bist geheilt worden? Nein. Wie geht es dir heute mit deinen Ängsten?
Nein, ich bin nicht geheilt worden. Ich bin heute in einem Punkt von Angst, den ich so wirklich noch nie hatte. Wo ich jetzt würde sagen, es ist sogar schlimmer als am Anfang. Aber ich habe gut.
Du hast die Hoffnung.
Ja, genau. Ich finde, Gott gibt mir so einen Halt und gibt mir so die Hoffnung in dem, was ich gerade am Durchmachen bin. Weil ich in dem, wo ich mit ihm unterwegs bin, ganz andere Art und Weise erfahren habe, von Frieden zu spüren und von glücklich zu sein. Weil der Moment ist es für mich irgendwie schon schwierig, ohne Angstgedanken durch den Tag zu gehen. Aber gleichwohl bin ich glücklich innerlich. Gleichwohl habe ich die Hoffnung in mir drin. Ich kann sehen, vor allem wenn ich Zeit mit Gott verbringe, spüre ich einen Frieden in mir drin, den ich so vorher nie hatte.
Bist du enttäuscht, dass deine Ängste noch da sind? Du hast ja gesagt, du hast viel hinter dir gelassen. Es hat dir viel Mut gekostet, es hat dir viel gekostet, das alles hinter dir zu lassen. Bist du enttäuscht, dass deine Ängste immer noch da sind?
Gute Frage. Ich würde sagen, ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, ich bin enttäuscht, dass das einfach vor allem nur mal mehr ist gekommen. Extremer da ist jetzt. Klar war so ein Schnippheilig und alles ist super und alles, mir geht es komplett wieder gut und ich hatte keine Angstgedanken mehr. Oder, ja, das war mir schon lieber gewesen. Logisch, wir hätten das schon nicht lieber. Mhm. Aber sie ist einfach nicht so. Und es ist aber voll okay so.
Was wünschst du dir? Was wünschst du dir für die nächsten Wochen und Monate?
Heilig. Heilig. Aber Frieden. Oder der Gottes Frieden mehr und mehr und mehr dürfen zu erleben.
Mhm.
Ich weiss, es gibt einen Weg draus und an dem will ich fest haben. Und das wollte ich euch bei jedem sagen, es gibt immer einen Weg aus der Angst. Immer.
Das wünsche ich dir auch. Unbedingt auf deinem weiteren Weg.
Merci, danke.
Dass der Frieden noch zunehmen darf und dass du dort wirklich frei wirst von diesen Ängsten, die du einnehmen. Merci vielmals, Lara, hast du von deinem Leben erzählt.
Danke, ich darf hier sein und von dem erzählen.
Laura Di Masi über Ängste und die Hoffnung, die stärker ist. Ja, macht auch dir diese Geschichte Hoffnung und möchtest du noch mehr davon hören, dann kannst du das ermöglichen. Wir bei ERF Media produzieren unsere Podcasts dank Spenden und sind auch dankbar für dein Mittragen. Alle Infos zum Spenden findest du in den Shownotes. Und auch den Link zu allen anderen Podcast-Formaten von ERF Media findest du, zum mal ein bisschen umschnuppern, auch in den Shownotes. Das nächste Vis-à-vis mit einer spannenden Lebensgeschichte gibt es auch nächsten Donnerstag wieder. Bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.